da ich keinesfalls den Eindruck erwecken will, ich hielte mit etwas hinter dem Berg, wollte mich vor irgendeiner Erklärung drücken, berichte ich schlicht und in dürren Worten, wie ich die Stelle in Chatras erhielt und was ich dort erlebt habe. Ich gehe zurück in das Jahr 1995, ich lebte seinerzeit in Münster und studierte katholische Theologie. Leider war meine Zugangsberechtigung zum Hochschulstudium nicht ganz ehrlich erworben. Sie war nicht gefälscht, beruhte jedoch auf unlauteren Machenschaften, die mich gegenüber anderen ebenso leistungsschwachen Aspiranten bevorteilte. Das Immatrikulationsbüro der Universität benötigte allerdings nahezu 3 Jahre, während derer ich mich fleißig mit dem heiligen Augustinus beschäftigte, um das herauszufinden. Und so wurde ich im ersten Halbjahr 1995 trotz eigentlich legaler Einschreibung praktisch aus heiterem Himmel zwangsweise exmatrikuliert, einfach aus der Universität hinausgeworfen. Immer wenn ich beschämende Zurückweisungen erfahre, sei es von Frauen oder von Institutionen, werde ich depressiv. Gleichzeitig werden meine Racheinstinkte geweckt. Ich glaube dann, ein Recht auf Unrecht zu haben. Mit dieser Exmatrikulation war mein langfristig angelegter Versuch, in die akademischen Sphären einigermaßen legal aufzusteigen, zunichte gemacht worden. In meiner depressiven, racheschwangeren Stimmung begab ich mich in die Münsteraner Universitätsbibliothek. Ziellos schmökerte ich herum, als mir schließlich das Deutsche Ärzteblatt in die Hände fiel. Schon bei früheren Gelegenheiten hatte ich die antidepressive Wirkung der Lektüre dieses Journals kennen und schätzen gelernt. Mein Blick fiel auf eine Annonce des sächsischen Sozialministeriums, in der ein Oberarzt für die Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des sächsischen Krankenhauses Chatras gesucht wurde. Da ich mich bisher eigentlich nur unzureichend am Aufbau in den neuen Bundesländern beteiligt hatte, schien mir die Offerte aus Chatras durchaus verlockend. Wie Dr. Gutfreund das erste Mal getäuscht wurde, das ist der dortige Chefarzt, von meinem privaten Telefon Anschluss in meinem Zimmer im Studentenheim rief ich das Krankenhaus Chatras an und ließ mich mit dem Sekretariat von Dr. Gutfreund, dem Chef der dortigen Psychiatrie, der in der Ärzteblattanzeige genannt war, verbinden. Ich stellte mich als Professor von Berg von der Psychiatrischen Universitätsklinik Münster vor und fragte, ob Dr. Gutfreund zu sprechen sei. Anstandslos durchgestellt meldete sich am anderen Ende eine sonore Stimme, die sich in leicht fränkischem Akzent freundlich nach meinem Begehren erkundigte. Herr Kollege, sagte ich habe da in unserer Klinik einen ausnehmend tüchtigen Funktionsoberarzt, Dr. Postel mit Namen, den ich leider infolge Stelleneinsparungen nicht halten kann, was mir wirklich sehr leid tut. Da er gerade auf sozialpsychiatrischem Gebiet recht versiert ist, wollte ich fragen, ob es Sinn macht, dass er sich auf die von Ihnen, Herr Kollege, ausgeschriebene Stelle bewirbt. Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es nichts schadet, als Universitätsprofessor einen nicht habilitierten Chefarzt als Kollege anzusprechen, sozusagen ein Element der Gleichheit in ein solches Gespräch einzubringen. Obwohl es sich bei Professor von Berg aus Münster um eine reine Fantasiefigur handelte, deren Phantomcharakter bereits ein Blick ins Münsteraner Vorlesungsverzeichnis erwiesen hätte, hegte Dr. Gutfreund offenbar keinen Zweifel, mit einem wirklichen Professor zu sprechen. Die totale Unkenntnis der Verhältnisse in Münster hatte ich durchaus einkalkuliert, da in Sachsen Führungspositionen vorzugsweise mit bayerischen Importen besetzt wurden. Sobald ich bei meinem Gesprächspartner das Idiom unseres Altbundespräsidenten Herzog wiedererkannte, war ich vollends beruhigt. Dr. Gutfreund jedenfalls beeilte sich, mir zu versichern, dass er über meinen Anruf sehr dankbar sei, das Ausschreibungsverfahren sei vollkommen offen. Ihm sei im Übrigen die persönliche Empfehlung eines Kollegen oft viel hilfreicher als die doch wenig aussagekräftigen Informationen aus offiziellen Bewerbungsunterlagen. Ich erwiderte, nachdem ich meinen Dr. Postel noch ein wenig gelobt hatte, ich rief im Übrigen auf eigene Kappe an, mein Dr. Postel wisse gar nichts von meinem Anruf, er befinde sich nämlich mit seiner Ehefrau auf einer Fahrradtour in Bayern und sei nur über seinen Schwiegervater zu erreichen, bei dem er sich von Zeit zu Zeit melden würde. Fahrradtour in Bayern, dachte ich, mir klingt unprätentiös, sportlich, genau das Richtige für einen jungen Oberarzt. Außerdem gestattete mir dieser Urlaub etwas Zeit zwischen meinem Anruf bei Dr. Gutfreund als Professor von Berg und meinem in Aussicht genommenen Bewerbungsanruf als Dr. Postel verstreichen zu lassen und ihm so das Wiedererkennen meiner Stimme jedenfalls zu erschweren. Das Gespräch endete dann damit, dass in Chatras der Anruf des Bewerbers Dr. Postel dankbar erwartet wurde. Gleichzeitig war Dr. Gutfreund darüber informiert, dass Professor von Berg beabsichtigte, in 3 Stunden zu einer halbjährigen Gastprofessur in die Vereinigten Staaten, in Anführungszeichen, wie ich sie beneide, aufzubrechen. Mich trieb nämlich die Sorge um Dr. Gutfreund, könne sich, wenn er erst richtig für Dr. Postel Feuer gefangen hätte, bei Professor von Berg für die freundliche Empfehlung fernmündlich bedanken wollen. Eine Höflichkeitsgeste, deren fatale Konsequenzen leicht auszudenken waren. Wenige Stunden später rief ich nach einem kurzen Dauerlauf aus einer Telefonzelle, leicht keuchend, wie man eben nach einer Fahrradetappe in Bayern klingt, als Dr. Postel bei Dr. Gutfreund an und erklärte, gerade von meinem Schwiegervater erfahren zu haben, mein Chef, Professor von Berg, habe hinterlassen, ich solle in Schadrass anrufen. Dort gäbe es eventuell eine interessante berufliche Position. Genaueres wisse ich nicht, denn mein Chef sei inzwischen nach USA abgedampft, so dass ich mich nicht mehr durch Rückfragen weiter informieren könne. Dr. Gutfreund schilderte mir kurz die ausgeschriebene Stelle, sagte mir auch, dass von Berg mich schwer gelobt hätte, was ich bescheiden als Übertreibung abtat. Die Stelle würde mich grundsätzlich interessieren, allerdings legte ich Wert darauf, mir vor Einreichung einer Bewerbung die Klinik anzusehen. Auch würde ich gerne bei dieser Gelegenheit mich bei Dr. Gutfreund vorstellen, denn schließlich sei es ja auch wichtig, den Chef kennenzulernen, mit dem man möglicherweise später positiv zusammenarbeiten sollte. Ich sei in der nächsten Woche aus dem Urlaub zurück und würde dann gerne auf eigene Kosten selbstverständlich, wenn es ihm recht sei, am kommenden Freitag einen Besuch in Schadrass abstatten. Das war Herrn Dr. Gutfreund nur allzu recht. Später erfuhr ich, dass dieses Engagement sich sehr positiv auf die Entscheidung über meine Bewerbung im Ministerium ausgewirkt hatte. Die Woche bis zu meiner Reise nach Sachsen verbrachte ich mit der Gestaltung meiner Zeugnisse und meines Lebenslaufes, wobei mir Computer und Fotokopierer sowie einige früher beschaffte Beglaubigungsstempel des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, Außenstelle Berlin, Bundeszentralregister unersetzliche Dienste leisteten. Wie ich meine Wirkungsstätte das erste Mal besichtigte. Gewappnet mit diesen Unterlagen machte ich mich in einem zum Wochenendtarif für 99 Mark bei Six gemieteten kleinen Daimler auf den Weg nach Sachsen. Hinter der Leipziger Ebene fuhr ich durch eine hügelige Landschaft nach dem Städtchen Grimma, wo meine Ehefrau, so belog ich später Dr. Gutfreund, ein Grundstück geerbt hätte, auf dem wir gegebenenfalls bauen wollten, sofern ich die Stelle in Schadrass bekommen und meine Frau in den sächsischen Schuldienst übernommen würde. Solche sesshaft soliden Elemente in meiner Lebensplanung konnten nicht schaden. Von Grimma waren es nur wenige Kilometer bis nach Kolditz. Schadrass, das seit dem 13. Jahrhundert als Weiler und Herrensitz zum Burgwald Kolditz gehört, erreichte ich in wenigen Minuten. Es liegt auf einer kleinen Anhöhe über Kolditz und besteht im Wesentlichen aus einem weitläufigen Park mit schönen alten Laubbäumen, in dem eine Vielzahl von Klinikbauten und Villen, alle im Anker-Steinbaukastenstil, anmutig verteilt stehen. Ich mietete mich in einem kleinen, sauberen Landgasthof ein und begab mich auf einen Spaziergang durch den Park, beflügelt von der Vorstellung, dass das bald meine Klinik sein würde. Gegen 14 Uhr wurde ich zu Dr. Gutfreund vorgelassen und traf auf einen großen, schlanken Mann mit Glatze und Haarkranz, wohl Ende 40, der ruhig, bedächtig und etwas intellektuell wirkte und an einer Pfeife zog. Mein erster Gedanke war Typus Sozialpsychiater. Dr. Gutfreund sagte, dass von Berg ja wirklich in höchsten Tönen von mir gesprochen habe. Ich erwiderte, dass ich von der akademischen Psychiatrie in ihrer biologischen Ausrichtung eigentlich ein wenig genug hätte, dass es mich nach Basisarbeit, nach sozialpsychiatrischer Kernerarbeit verlangte. Ich gab mich über von Bergs Lob sogar ein wenig verwundert. Der habe sich manchmal recht kritisch darüber geäußert, dass ich mich nicht rückhaltloser der Pharmatherapie verschreiben wollte. Beiläufig erwähnte ich einen Besuch bei Professor Basaglia in Triest und berichtete schließlich von meiner Arbeit beim Aufbau der Tagesklinik in Münster. Auch mein Interesse an der Forensik kam zwanglos zur Sprache. Dr. Gutfreund schien das alles recht gut zu gefallen. Er gab seine Reserviertheit ein wenig auf und berichtete mir von der Einsamkeit des Westarztes im Beitrittsgebiet, das er als Vietnam bezeichnete, wo man ständig auf Minen trete. Seine Frau lebe im Fränkischen. Über die Wochenenden fahre er natürlich heim. Zum Ende dieses wirklich sehr angenehmen Gesprächs, in dem wir immer mehr Übereinstimmungen in unseren Ansichten entdeckten, gab mir Dr. Gutfreund zu verstehen, dass er mich gerne als Oberarzt hätte, mir aber nichts versprechen könne, denn schließlich liege die Entscheidung beim Ministerium. Er werde sich allerdings für mich verwenden und hoffe, dass die Position zu einer BAT 1A-Stelle aufgestockt werde. Da er während des ganzen Gesprächs kein Zeugnis hatte sehen wollen, hielt ich nun die Zeit für gekommen, ihm meine beeindruckenden Unterlagen zu überreichen. Mein Bewerbungsschreiben war in weiser Voraussicht an das sächsische Sozialministerium über den Herrn Chefarzt gerichtet, sodass Dr. Gutfreund gleich seine befürwortende Stellungnahme beifügen konnte. Ich verließ Chartres in dem Gefühl, in Dr. Gutfreund einen Gönner und vielleicht sogar einen sympathischen Vorgesetzten gewonnen zu haben. Mein Gefühl trug mich nicht, denn ich erhielt schließlich im September eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ins sächsische Sozialministerium nach Dresden. Wie das Ministerium den Kandidatenpostel unter die Lupe nahm. Meine Erkundigungen ergaben, dass die Herren, denen ich mich vorstellen musste, überwiegend aus der evangelischen Kirche der DDR stammten, mit Psychiatrie mäßig vertraut waren und in erster Linie nicht von geldgierigen Westlern übers Ohr gehauen werden wollten. Welche Kleidung passt zu solcher Runde? Ich wählte mein dezent protestantisches Outfit. Nicht zu schick, aber auch nicht die Westherkunft verleugnend. Geschmackvoll, aber keineswegs einschüchternd. Leicht jugendlich, aber doch solide. Also, braunes Tweedjacket mit leichtem Grünstich, kariertes Van Laak-Hemd in Blautönen ohne Krawatte, ein offener Kragenknopf, dunkelblauer Wollpullover mit V-Ausschnitt, Hosen aus Schurwolle ohne Aufschlag, braune Schuhe mit Ledersohle, geputzt, aber nicht glänzend. Als ich im Wartezimmer meine drei Mitbewerber musterte, konnte ich mit Befriedigung feststellen, dass ich offensichtliche Fehler wie schwarzer Anzug, seidenes Halstuch oder schreiende Krawatte, die auf einen ungezügelten Lebenswandel schließen ließen, vermieden hatte. Meine Konkurrenten wurden relativ schnell abgefertigt, während ich schließlich 1,5 Stunden bei den Hohen Herren bleiben durfte. Den Vorsitz in der Runde führte der Leiter der Personalabteilung des Ministeriums Blechen. An seiner Seite saßen verschiedene Ministeriale mit so wohlklingenden Titeln wie Leiter Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser, Abteilungsleiter Grundsatzfragen, Psychiatriereferent und schließlich Personalreferent. Außerdem entdeckte ich noch das sympathische Gesicht von Dr. Gutfreund, der mir gütig zunickte. Blechen ging sofort in medias res. Ob ich eigentlich glaubte, dass mein gewünschter Eintritt in das Krankenhaus Chartres reibungslos vonstattgehen würde? Natürlich nicht, erwiderte ich eingedenk der Erfahrung, dass Protestanten es gerne mögen, wenn man ihre Pseudoprovokationen mit Pseudo-Ehrlichkeit pariert. Natürlich wird es Reibungen geben, aber man wird sie positiv auflösen müssen. Demütig fügte ich hinzu, es ist natürlich auch klar, dass ich als Westarzt von den Ostkollegen eine ganze Menge zu lernen habe und um nicht allzu anbiedernd zu wirken und die Ostärzte umgekehrt von mir. Meine Synthese, man darf solche Konflikte, Reibungen und unterschiedlichen Erfahrungshintergründe nicht unter den Teppich kehren, sondern muss positiv und konstruktiv mit ihnen umgehen, gefielen meinen Gesprächspartnern. Obwohl ich vom evangelischen Hintergrund der Kommissionsmitglieder wusste, fand ich es nicht unpassend, sie darüber ins Bild zu setzen, dass ich mich in der katholischen Sozialarbeit erheblich engagiert hätte, ja, dass ich sogar direkt nach meinem Studium einige Monate bei Mutter Teresa in Kalkutta gearbeitet hätte. Unaufdringlich ließ ich die Herren wissen, wie sehr mich dieses kirchliche Engagement auch bei meiner zukünftigen Arbeit leiten würde. Ich konnte es mir deshalb auch leisten, auf Dr. Blechens warnende Bemerkung, bei Ihnen in Sachsen würden Ost- und eben keine Westtarife gezahlt, ausgesprochen beleidigt zu reagieren. So bescheiden sei ich nun auch wieder nicht, erklärte ich, dass man glauben dürfe, mich mit Geld abspeisen zu können. Ich hielt es eher für ungerecht, dass einige Ärzte hier in Sachsen nach Westtarifen bezahlt würden. Meine unbescheidene Bescheidenheit imponierte den Kommissionsmitgliedern, zumal der Vorsitzende Blechen schon angedeutet hatte, dass die Besoldungsfrage bei anderen Bewerbern aus dem Westen ein Problem darstelle. Nachdem die Geldfragen für alle Seiten befriedigend abgehandelt waren, Klammer auf, ich gehöre sowieso nicht zu der Spezies von Betrügern, denen es primär ums Geld geht, berichtete ich noch ein wenig darüber, dass ich während meines Studiums zu Bier und auch zu Havemann Kontakt gehabt hätte, ein Umstand, der von diesen professionellen Stasi-Hassern durchaus mit Wohlgefallen verzeichnet wurde. Dr. Gutfreund wies noch darauf hin, dass ich auch psychoanalytische Ansätze vertrete, ohne jedoch dogmatisch zu sein, und dass er darin eine positive Ergänzung seines familientherapeutischen Konzepts sähe. Man achte bitte darauf, wie balanciert man in so einem Ministerium reden muss. Auch psychoanalytische Ansätze, also Methodenvielfalt sowieso. Aber um das Auftauchen der möglicherweise als subversiv angesehenen Psychoanalyse noch weiter zu entschärfen, ist Dr. Postel bei seiner Anwendung der freudschen Gedanken nicht dogmatisch. Und wer jetzt noch Angst hat, darf sich mit der Überlegung beruhigen, dass diese postelschen Psychoanalyse-Einsprengsel ja nur als Ergänzung des familientherapeutischen Konzepts des Chefs anzusehen sind und deshalb nur ein wenig Salz in der allgemeinen Therapiesuppe darstellen. Zum Abschied riet mir Blechen, am Abend die Semper Oper zu besuchen, ein Vorschlag, den ich einfach dankbar aufnahm. Als er mir allerdings noch einen Tipp gab, wo ich gut essen gehen könnte, wusste ich, dass die Sache für mich gelaufen war. Auf dem Parkplatz des Ministeriums sah ich noch einmal Kurz Blechen, der mir huldvoll zunickte, als ich wegfuhr. Was für eine Fügung, dass ich diesmal mit einem älteren Golf von Münster angereist war und nicht wieder in einem Sixt Mercedes. Denn dieses nicht mehr ganz neue, unprotzige und doch solide Auto passte natürlich viel besser ins Bild des kirchlich engagierten Arztes, den das Ministerium eigentlich suchte. Das Primat der Ideologie feierte hier mit umgekehrten Vorzeichen fröhliche Urstände, sodass ich am 15. November 1995 meine Stelle antreten konnte und bereits gegen 9 Uhr von Dr. Gutfreund in meine neuen Aufgabengebiete eingewiesen wurde, nachdem er mir zuvor die Ernennungsurkunde überreicht hatte. 1,5 Jahre nach dieser Zeremonie wurde ich enttarnt und trat, noch bevor es zu einer Aussprache in Anwesenheit von Ministeriumsvertretern kam, weil ich mich indisponiert fühlte, einen Erholungsurlaub an. Einige behaupten, ich sei durch Flucht einer Verhaftung zuvorgekommen. Tatsächlich schreckte mich jedoch weniger die Polizei als die Häme meiner Kollegen und Untergebenen. Dieser Erniedrigung wollte ich mich nicht aussetzen. Wie ich mir zu meiner Verteidigung gemeine Lügen zurechtlegte. Eine Zeit lang hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich mit fantastischen Geschichten, also mit Lügen, zu verteidigen. Um Ihnen die ganze Gemeinheit und Abscheulichkeit zu offenbaren, will ich Ihnen einige dieser Fabrikationen zum Besten geben, die mit der Realität selbstverständlich nicht das Allergeringste zu tun haben. Mein Plan war zu behaupten, ich sei zwar kein echter Arzt gewesen, aber in dem Lotterladen, der Chatras bei meinem Eintritt war, hätte das überhaupt keine Rolle gespielt. Eine Fantasiefigur, Dr. Olivares. Um diese These plausibel zu machen, hatte ich mir ausgedacht, ich hätte in einer meiner Stationen einen 63-jährigen Assistenzarzt gehabt, der aus Brasilien stammte und Dr. Olivares geheißen habe. Olivares behauptete, er habe sich in seiner Heimat habilitiert und sei vor seinem Umzug nach Chatras Leiter eines gigantischen psychiatrischen Hospitals mitten im Urwald gewesen. Nahezu 300 Ärzte hätten unter ihm gearbeitet. Eine seiner ständigen Redensarten war, in meinem Urwaldhospital sind 50% der Patienten geheilt worden. 50%, naja. Olivares war ein absoluter Exot. Unter dem Arztkittel trug er stets nur ein Unterhemd. Seine Hose wies infolge einer leichten Inkontinenz ständig Harnflecken auf. Er war unsauber und extrem sparsam. Er hatte die Angewohnheit, sich vornehmlich aus Konservenbüchsen zu ernähren, wobei er die Nahrung meist mit der bloßen Hand zum Mund führte, da er den Gebrauch von Löffel und Gabel für überflüssig hielt. Tauchte er irgendwo in der Klinik auf, schloss man alle herumstehenden Esswaren schleunigst weg, da er die Gewohnheit hatte, alles Essbare sofort zu vertilgen. Es war deshalb auch kein Wunder, dass Olivares Körperumfang beachtliche Ausmaße angenommen hatte. Dabei war er aber entsprechend seinem südamerikanischen Temperament ungeheuer freundlich, manchmal sogar herzlich. Da er schlecht Deutsch sprach, war die Verständigung mit den Patienten eher schwierig. Auch das Abfassen der Arztbriefe war ihm nur mit erheblichem Aufwand möglich. Zum Ausgleich für seine mangelnde Diktatsicherheit begann er deshalb ein Verhältnis mit einer Sekretärin, die ihm als Dank für seine Liebesdienste wunderbare Arztbriefe erfand. Die einzige Vorgabe, die er erbringen musste, waren der Name des Patienten, das Aufnahmedatum, das Entlassungsdatum und die Diagnose. Alles andere oblag der Fantasie der Geliebten. Olivares entwickelte im Übrigen eine Theorie, die die Vielfalt klinischer Zustandsbilder drastisch und mit arbeitssparendem Effekt reduzierte. Er war nämlich der Auffassung, dass Depressionen in Wirklichkeit Schizophrenien seien. Aus seinem Urwaldhospital kannte er ein Psychopharmaka, lediglich Haloperidol, von dem er großzügig Gebrauch machte. Wegen seiner Einheitsdiagnose verabreichte er dieses Mittel nahezu allen seinen Patienten, und zwar in Form von Depots, damit alle Beteiligten ein wenig ihre Ruhe hatten. Seine Spezialität war es, Patienten durch die Pyjamahose bzw. durchs Nachthemd zu spritzen. Öfters, so fantasierte ich, hörte ich ihn sagen, lass Hose an, und schon sei die Kanüle im Oberschenkel gewesen. Ich musste als Oberarzt von dieser unhygienischen Spritzpraxis des Dr. Olivares dem Klinikchef berichten, der selbstverständlich wegen der damit verbundenen Infektionsgefahr über die Handlungsweise des Dr. Olivares empört war. Somit ist durch meine Intervention diese unfachmännische Handhabung zum Wohle der mir anvertrauten Patienten unterbunden worden. Selbst so einfache Grundsätze wie der, dass bei Fixierungen, so bezeichnet man in der Medizinersprache das Festbinden von kranken Menschen, die er aus Gründen allgemeiner Arbeitsersparnis gerne anordnete, wenigstens eine Embolieprophylaxe vorgenommen werden musste, waren ihm unbekannt. Was ich wirklich in Chatras tat. Ich bewohnte in der Klinik ein bescheidenes Arztzimmer, in dem ich mir Frühstück und Abendessen selbst zubereitete. Nachdem ich morgens meine Morgentoilette absolviert hatte, warf ich meinen Oberarztkittel über, schlenderte durch einige Abteilungen, beobachtete die hastig aufgenommenen Aktivitäten des Pflegepersonals, wurde gegrüßt, grüßte leutselig zurück und erreichte schließlich den Klinikkiosk, wo eine eigens zurückgelegte Frankfurter Allgemeine Zeitung auf mich wartete, trat den Rückweg an und ließ mich bei einer Tasse Tee in einem Sessel meines Zimmers nieder, um meinen Leib und Magen Blatt ausgiebig zu studieren, selbstverständlich im weißen Kittel. Hatte ich die Zeitung durch, schloss ich manchmal noch eine halbe Stunde Schopenhauer-Lektüre an, bis ich dann zur Oberarztvisite antreten durfte. Ich sage bewusst durfte, denn der Dienst in Chartres war für mich ein Vergnügen. Wie das Ministerium mich um ein Haar zu einer weiteren Betrugstat verleitete. 3 Tage nach Ostern wurde ich zu einer Nachbesprechung ins Dresdner Ministerium bestellt, der ich nichtsahnend Folge leistete. Im Ministerium waren meine österlichen Heldentaten jedoch nur noch ein Nebenthema. Der zuständige Referent schlug mir nämlich überraschend vor, die Nachfolge von Professor Dr. K. als Chefarzt in Arnsdorf anzutreten. Ich war vollkommen sprachlos, suchte nach Worten. Allein der Gedanke, Nachfolger von Professor Dr. K., dem einzigen ungebrochenen Schüler des großen Professor Rasch zu werden, erschütterte mich. Einen Moment überlegte ich, ob die Ministerialen vielleicht inzwischen meinen wahren Bildungsgang herausbekommen hatten und mich einfach noch einmal richtig foppen wollten, bevor sie mich dem Staatsanwalt übergaben. Aber mir blieb keine Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen, denn der Referent schaute auf seine Uhr und sagte, dass wir uns jetzt in den Besprechungsraum begeben müssten. Halb bewusstlos trottete ich hinter ihm her, ich, der Betrüger, der Täuscher, der Einfädler, unwillkürlich ein hilfloses Objekt der Machenschaften der Ministerialbürokratie. Im Besprechungsraum hatte sich alles, was im Ministerium auf diesem Sektor Rang und Namen hat, versammelt. Nicht sieht man einmal vom Staatssekretär und vom Minister ab. Die Herren trugen keine abweisend feindlichen Mienen. Nein, sie begrüßten mich freundlich, fast kollegial. Dr. Landau, einer der wichtigsten Leute im Ministerium, redete sofort auf mich ein. Ich solle die Stelle in Arnsdorf übernehmen. Meine Einwendungen, dass ich doch gerade eben mal meine Probezeit in Chartres absolviert hätte und dass meine forensischen Erfahrungen, die man für Arnsdorf als Unterbringungskrankenhaus ja nun wirklich brauche, ziemlich begrenzt seien, wischte Landau mit dem Hinweis beiseite, Dr. Gutfreund habe mir doch gerade eine ganz hervorragende Zwischenbeurteilung erteilt. Damit hatte er natürlich nicht ganz unrecht. Gutfreund hatte mir ein derart schmeichelhaftes Zeugnis für meine Personalakte ausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig nach meiner Entdeckung einige Schwierigkeiten hatte, sich eine Kopie dieses Zeugnisses für ihre Ermittlungsunterlagen zu beschaffen. Dermaßen peinliche Dokumente gibt schließlich niemand gerne aus der Hand. Da Landau mich wegen der Übernahme der Arnsdorfer Stelle regelrecht bekniete, erwachte meine alte Frechheit und ich sagte, dass ich dann schon fast lieber ins Ministerium gehen würde. Landau, der gewiefte bürokratische Fuchs, parierte meine Unbescheidenheit geschmeidig. Wissen Sie, Dr. Postel, eigentlich hatten wir uns Arnsdorf als eine Vorstufe für eine Referentenstelle im Ministerium gedacht. Wenn Sie sich dort bewähren, dann ist ein späteres Überwechseln ins Ministerium die natürliche Folge. Es gab zwar in der Runde auch ein paar Teilnehmer, die mir kritische Fragen stellten, aber die maßgeblichen Leute waren derart auf mich fixiert, dass ich schließlich einwilligte, mich für die Stelle zu bewerben. Solche Stellen werden nämlich formal ausgeschrieben, selbst wenn im Ministerium die Besetzung faktisch bereits entschieden ist. Ich verließ die illustre Runde in dem Wissen, dass mein alter Freund und Förderer Dr. Blechen eine Ministervorlage zu meinen Gunsten schreiben würde. Audienz beim Minister. Den Minister, dem ich gleich gegenübertreten sollte, kannte ich nur aus der Art und Weise, wie seine Untergebenen über ihn sprachen. Danach erschien er mir ein gottähnliches Wesen zu sein, dessen Zorn man fürchten und dessen Zuneigung man sich unbedingt erhalten musste. Als dann ein freundlicher Herr auf mich zukam und ganz nonchalant zu mir sagte, »Guten Tag, Herr Postel, ich bin gleich wieder da, ich muss nur noch schnell zur Toilette gehen«, war ich ganz erleichtert. Der Mann stand offenbar mitten im Leben, hatte menschliche Bedürfnisse und redete sogar darüber. Das Gespräch mit mir bestritt der Minister, obwohl es 1,5 Stunden dauerte, im Wesentlichen alleine. Er stellte mir seine Ideen zur Enthospitalisierung vor, denen ich zustimmte, was er offenbar gewohnt war. Dann ging er dazu über, ziemlich pointenlose Geschichten zu erzählen. Eine von ihnen ging so. Aus der Unterbringungsanstalt, also dem Maßregelvollzug, in Arnsdorf ist einmal ein Kinderschänder ausgebrochen. Da ich dort in der Gegend wohne, bin ich mit meinem Privatauto zur Anstalt gefahren und habe gesagt, ich bin der Minister, ich will mir jetzt mal die örtlichen Gegebenheiten anschauen, wie dieser Kinderschänder hier ausgebrochen ist. Da haben die an der Anstaltspforte zu mir gesagt, ich bin der Minister, kann doch jeder sagen, sie haben mich nie reingelassen. Über diese Geschichte, die wahrscheinlich nur dann komisch ist, wenn man seine gottähnliche Stellung in Rechnung stellt, musste der Minister ganz herzlich lachen. Ich stimmte heftig in sein Lachen ein, nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich es saukomisch fand, dass der Minister ausgerechnet mir solche Geschichten erzählte. Blechen berichtete mir im Nachhinein, dass Dr. Geißler sei von dem Gespräch mit mir sehr angetan gewesen. Ich sei insbesondere der erste Chefarztkandidat gewesen, der ihm keine Gehaltsdiskussion aufgedrängt habe. Das Ministerium erstellte nunmehr eine Kabinettsvorlage. Nachdem der Hauptpersonalrat seine Zustimmung erteilt hatte, stimmte das Kabinett des Freistaates Sachsen meiner Ernennung zum Chefarzt der Forensik in Arnsdorf zu. Mit dieser Position war übrigens verbunden eine Professur für forensische Psychiatrie an der Dresdner Universität.